Ich erinnere mich noch am Ende meines Studiums, da forderte mich mein Mentor und Professor damals, Roger Pugh, heraus, in einem Satz den Auftrag meines Lebens zusammenzufassen. Es war eine Hausaufgabe. Er fragte also, wozu bist du da? Was hast du vor mit deinem Leben? Was bewegt dich jetzt, nachdem du dieses Studium abgeschlossen hast und vorhast, in den Gemeindedienst zu gehen? Kannst du das in einem Satz zusammenfassen? Und ich weiß noch, ich saß damals im Keller. Wir hatten schon unseren Trailer verkauft und waren zu Freunden eingezogen, hatten ja schon vor, nach Deutschland zu kommen und wohnten in einem ausgebauten Keller. Und ich dachte über diese Fragen nach. Und da fiel mir ein Satz ein, es war eigentlich fast schon wie so eine Eingebung. Liebe Gott und liebe die Menschen und hilf anderen, Gott und Menschen zu lieben. Das ist immer noch mein Lebensmotto. Es ist ein Satz, der mich aber auch immer noch herausfordert und hinterfragt und mir manchmal Mühe macht, aber mich auch immer wieder bewegt und antreibt. Auch als Gemeinde haben wir einen Auftrag. Und auch hinter dem Auftrag der Gemeinde steht immer die Frage, wozu sind wir da? Wozu existiert unsere Gemeinde? Was ist unser Zweck? Was treibt uns an, zusammenzukommen und zusammenzubleiben? Was steckt dahinter? Es ist der Auftrag der Gemeinde. Natürlich kann die EFG Fullingen so leben, als ob sie keinen Auftrag hätte. Aber der Auftrag existiert trotzdem, denn Gott ist der Auftraggeber. Er hat der Gemeinde in seinem Wort einen klaren Auftrag gegeben. Und dieser Auftrag, der gilt der universalen Gemeinde in allen Generationen. Er ist die treibende Kraft und er verändert sich nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jede Ortsgemeinde diesen Auftrag aus der Schrift erkennt und dann auch klar für sich definiert, ihn versteht und auch umsetzt. Und vor 2 Jahren hatten wir als Älteste eine Klausur, und wir haben unseren Auftrag in Anlehnung an unser Gemeindemotto etwas ausführlicher formuliert und entsprechend unserem Auftrag dann auch eine Vision verfasst. Und ich möchte heute in dieser Botschaft erneut über unseren Gemeindeauftrag und unsere Vision sprechen. Auf den Stühlen habt ihr diesen kleinen Flyer heute gefunden, auf dem unser ausformulierter Auftrag und auch unsere Vision steht. Bitte nehmt diesen Flyer mit. Steckt ihn in eure Bibeln oder in eure Handtaschen. Lest ihn immer wieder durch. Prägt ihn euch ein. Vielleicht irgendwann mal könnt ihr ihn auch auswendig. Ich wünsche mir von Herzen, dass jeder, der zu unserer Gemeinde gehört, sich mit unserem Auftrag und mit unserer Vision identifiziert. Denn was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass wir in einem sogenannten Erhaltungsmodus stecken bleiben und vergessen, was Gott uns aufgetragen hat. Diese Gefahr besteht immer nach Jahren. Unsere Gemeinde ist schon 37 Jahre alt, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Und es ist möglich, auch als Gemeinde in einen geistlich gesunden Schlaf hinein zu versinken. Eine Gemeinde kann theologisch gesehen gesund und solide sein, und doch passiert in ihr wenig von geistlicher Bedeutung. Man fühlt sich wohl in Zion, wie das der Prophet Amos sagen würde. Aber diese Wohlfühlkrankheit macht einen immer träger und lethargischer und kann eine Gemeinde langsam abtöten. Wisst ihr übrigens, was die letzten 7 Worte einer Gemeinde sind? Das haben wir aber immer so gemacht. Und deshalb ist es wichtig, auch als Gemeinde, sich weiterzuentwickeln, entsprechend dem Auftrag zu wachsen, nach innen und auch nach außen, und nicht in seinen Traditionen stecken zu bleiben. Und das geht nur, wenn wir den Auftrag und die Vision uns immer wieder neu vor Augen halten. Das lehrt uns auch das sogenannte Nehemia-Prinzip. Ich habe mal davon gelesen. Was war denn der Auftrag und die Vision Nehemias? Ihr lieben Bibelleser. Nehemia im Alten Testament. Vielleicht sollte man wieder das Alte Testament lesen. Was sollte Nehemia tun? Er sollte die Mauer um Jerusalem wieder aufbauen. Und die Leute, die starten mit Enthusiasmus und mit Elan, aber auf halbem Weg hatten sie den Mut verloren und wollten aufgeben. Das Ziel bestimmte nicht mehr ihre Arbeit. Und als Ergebnis davon wurden sie überwältigt von Müdigkeit und von Frustration und Angst. Und was tut Nehemia? Er bringt die Menschen zurück an die Arbeit, indem er das Projekt neu organisiert und die Vision neu formuliert. Er erinnert sie an die Bedeutung ihrer Arbeit und daran, dass Gott etwas hier vorhat, dass Gott Geschichte schreibt, dass Gott auf ihrer Seite ist. Könnt ihr nachlesen? Nehemia 4, 15 bis 16. Und so wurde die Mauer dann in 52 Tagen fertiggestellt. Aber auf halbem Weg hatten sie den Mut verloren. Schon nach 26 Tagen war die Luft draußen. Und der Auftrag, die Vision mussten erneuert werden. Und aus dieser biblischen Geschichte lässt sich das sogenannte Nehemia-Prinzip ableiten. Anfang, Auftrag und Vision müssen sozusagen alle 26 Tage neu, das heißt in regelmäßigen Abständen, kommuniziert werden, um einfach uns immer wieder zu motivieren, damit wir uns vorwärts bewegen und nicht müde werden. Und heute ist wieder so ein 26. Tag, und deshalb lasst uns nochmal über unseren Auftrag nachdenken. Ihr erinnert euch noch, die Kurzfassung unseres Auftrags, bitte noch nicht einblenden. Steckt ja in unserem Gemeindemotto. Wer kann das einfach sagen? Wer von euch liest meine Mails eigentlich? Wahrscheinlich lest ihr nur den oberen Teil. Ihr geht nicht runter zu der Signature, zu den Heading, zu diesem, wie heißt das nochmal? Das Teil unten, ja, wo? Signatur. Ich möchte es einfach hören. Ich möchte es hören, laut und deutlich. Das klingt nicht sehr überzeugend. Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen. Repetitio est mater studiorum. Also, wir wollen Gott ehren. Durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe zueinander und durch unsere Liebe zu allen Menschen. Bei dem vorigen Lied, was wir gesungen haben, da haben die Kinder auch Bewegung gemacht. Vielleicht können wir das uns wirklich so einprägen, indem wir auch, das ist ja pädagogisch, irgendwie machen wir in der Grundschule auch, sehr hilfreich, wenn man zu den entsprechenden Sätzen auch die Bewegungen lernt. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe zueinander und durch unsere Liebe zu allen Menschen. Das ist das Motto. Und in Anlehnung an dieses Motto haben wir eigentlich den Auftrag etwas ausführlicher, präziser formuliert. Und wir wollen eigentlich jetzt in dieser Botschaft das nochmal anpacken. Was verbirgt sich hinter dieser Kurzfassung unseres Auftrags? Schauen wir uns nochmal den ersten Satz genauer an. Wir wollen als Gemeinde Gott ehren. Das ist der erste und der wichtigste Satz. Weil damit drücken wir aus, dass es uns eigentlich nicht um uns geht. Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern Gott, seine Ehre. Er ist das Zentrum des Universums. Er ist der Schöpfer, der Erlöser, der große Liebhaber. Und die Bibel bezeugt eindeutig, dass Gott uns zu seiner Ehre geschaffen hat. In Jesaja 43 spricht unser Herr: Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen. Und in Epheser 3, da schreibt der Paulus: Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde. Von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. In Jesus Christus ist uns der dreieinige Gott, die ewige Liebesgemeinschaft, sehr nahe gekommen. Er wurde ein Mensch und am Kreuz nahm er unsere Situation auf sich und starb an unserer Stelle, damit wir Vergebung haben können. In Christus hat uns also Gott so tief gesagt, wie es nur möglich ist: Ich gehe auf dich ein. Ich ändere mich für dich. Ich nehme sogar eine menschliche Natur an in meinem Sohn. Und ich will dir dienen, auch wenn dies für mich Opfer bedeutet. Das ist Liebe. Das ist sein Werk in uns, an uns. Und wenn Gott das für uns getan hat, dann können und sollten wir das Gleiche für Gott und unsere Mitmenschen tun. Den Korinthern schreibt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn ich meine Frau ehre, dann bedeutet das, dass ich sie hochachte, dass ich sie respektiere, sie lobe und auch dankbar bin für das, was sie mir schenkt. Ich möchte Zeit mit ihr verbringen. Es bedeutet auch, dass ich mich an ihr erfreue und auch immer wieder darüber staune, wer sie ist und was sie tut. Letztlich erweisen wir einer Person Ehre durch unsere Haltung ihr gegenüber, durch unsere Worte und auch durch unsere Taten, die von der Liebe bestimmt sind. Und das Gleiche gilt auch für Gott. Wenn wir die Geschichte Gottes in der Bibel lesen, werden wir feststellen müssen, dass angefangen vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung Gott dieses eine zentrale Ziel mit der Schöpfung und der Menschheit verfolgt. Er möchte von seinen Geschöpfen geehrt werden. Das heißt, er möchte, dass durch die Art und Weise, wie wir Beziehung leben, etwas von seiner Größe und von seiner Würde und Schönheit, etwas von seiner vollkommenen Freude und Liebe, die innerhalb der Dreieinheit existiert, zur Schau gestellt wird. Das ist unsere höchste Bestimmung und der Sinn unserer Existenz, liebe Geschwister, Gott zu ehren in der Gemeinde von Generation zu Generation. Und wie wollen wir das tun? Wie kann der Auftrag der Gemeinde noch konkreter begründet und entschlüsselt werden? Und gibt es viele Bibelstellen, die uns lehren, was die Gemeinde tun soll. Aber ich denke, keine fassen den Auftrag so gut zusammen wie das doppelte Liebesgebot Jesu, das ich gerne auch als das Glaubensbekenntnis Jesu bezeichne, und der sogenannte Missionsauftrag. Wir wollen als Gemeinde Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm. Diese Aussage haben wir abgeleitet aus Matthäus 22. Da versucht ein Gesetzesgelehrter, Jesus eine Falle zu stellen, und er fragt ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Nun, Liebe ist ja heute ein etwas begriffener Begriff. Aber es geht hier um die göttliche Liebe, die Gott uns durch seinen Geist und im neuen Bund einfach durch diese neue Veranlagung, die er in uns legt, schenkt. Durch diese Liebe, weil Gott uns zuerst geliebt hat, sind wir überhaupt fähig, ihn wieder zu lieben. Liebe ist eine tiefe Empfindung der Freude an Gott selbst. Und diese Freude, die treibt uns an, auf Gott zu hören. Und wie hören wir auf Gott? Wir hören auf ihn, indem wir sein Wort lesen. Manchmal redet er zu uns auch in der Schöpfung. Er kann auch durch Menschen oder auch durch bestimmte Ereignisse zu uns reden. Er hat zu Menschen auch in Träumen gesprochen. Aber eine uns immer zugängliche Quelle zu seinem Reden ist sein Wort. Wenn wir Gott lieben, dann ist uns sein Wort, sein Reden nicht egal. Wir stellen unsere Herzen auf Empfang ein, weil wir die Stimme Gottes, die Stimme unseres Geliebten, hören wollen. Wir wollen also Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, indem wir auf ihn hören und ihn anbeten. Anbetung ist hier der zweite Begriff, der unsere Liebe zu Gott beschreibt. Nur wenn wir auf sein Wort hören und danach auch leben, können wir wahre Anbeter sein. In der Anbetung geben wir uns der Größe, der Schönheit Gottes hin. Wir beugen uns und betrachten und bestaunen diese Schönheit mit Worten im Lobpreis. Das haben wir übrigens heute auch getan. Aber auch mit unserem ganzen Leben. Das heißt, mit unseren Entscheidungen, die wir treffen, unserem Gehorsam. Das ist der dritte Begriff hier. Lieben wir auch Gott. Also Anbetung, Hören, Gehorsam. Das ist eine Dreierkette. Die gehören zusammen. Wir wollen also Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, indem wir auf ihn hören, ihn anbeten und ihm gehorchen. Den zweiten Leitsatz unseres Auftrags, wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zueinander, leiten wir aus dem zweiten Liebesgebot ab. Denn Jesus fügt noch ein zweites Gebot in Matthäus 22 hinzu. Da lesen wir ein zweites, ist ebenso wichtig, sagt Jesus: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wie wird unsere Liebe zueinander konkret? wie entfaltet sie sich in der Gemeinde? Wir haben versucht, das mit drei Aussagen zu beschreiben, indem wir echte Gemeinschaft pflegen, einander dienen und helfen, geistlich zu wachsen. Echte, authentische Beziehungen oder Gemeinschaft ist der Ort, wo wir geistlich wachsen und verändert werden. Die Begriffe Seelsorge und Jüngerschaft haben wir hier in Klammer hinzugefügt. Indem wir füreinander da sind, indem wir einander dienen, einander auch helfen, die Verletzungen, die das Leben oder die Sünde geschlagen haben, in Jesu Namen zu heilen, wird unsere Liebe zueinander sichtbar. C.S. Lewis hat einmal das so formuliert: Mehr als durch alles Übrige aber wirkt Christus an uns durch andere Menschen. Sie sind für uns Spiegel Christi, Träger Christi, manchmal ohne es selbst zu ahnen. Darum ist auch der Gottesdienst so wichtig, die Gemeinschaft aller Christen, die einander Christus zeigen. Gemeinschaft und aneinander dienen ist also der Boden, auf dem wir am besten geistlich reifen können. Außerdem ist unsere Liebe zueinander, die sich konkret durch echte Gemeinschaft aneinander und einander helfen äußert, auch Gottes letzte Apologetik, wie Francis Schaeffer das mal sagte. Denn wie wir miteinander umgehen, wie wir uns respektieren und helfen und vergeben, wie wir einander dienen und lieben, ist das überzeugendste Beweismaterial, das dem Heiligen Geist zur Verfügung steht, wenn er Menschen zu Jesus zieht. Jesus betet zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 23: Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast. Wir können als Gemeinde kein glaubwürdiges Zeugnis in dieser Welt sein, wenn wir nicht eine Gemeinschaft sind, die durch Liebe und Dienst gekennzeichnet ist. Wir haben die Verantwortung, in unserer zerstrittenen Welt ein Ort gelebter Versöhnung und tiefer Beziehung zu sein. Und deshalb ist eigentlich in der Gemeinde oder sollte in der Gemeinde kein Platz sein für Distanz und für Machtkämpfe und Streitereien und Missgunst und Neid und Eifersucht. Wenn das vorhanden ist, dann wird Gott nicht geehrt, sondern entehrt. Weil die Menschen, die sehen uns an und denken, die haben nichts. Sind nicht viel anders als wir. Eine Organisation, wo es auch ständig irgendwelche Machtkämpfe gibt oder was weiß ich was, die Leute sich beneiden und streiten. Sind kein Zeugnis, wenn Gemeinde nicht ein Ort gelebter Versöhnung und echter Beziehung ist. Aber wir wollen ihn ehren durch unsere Liebe zueinander, indem wir echte Gemeinschaft pflegen, einander dienen und helfen, geistlich zu wachsen. Das dritte Statement in unserem Auftrag lautet: Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen. Da geht jetzt der Blick über unsere Gemeinde hinaus, auch über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Wir sehen die vielen Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben, die Gott nicht kennen und deshalb ihn auch nicht lieben und verloren sind. Und wenn sich nichts in ihrem Leben ändert, etwas Entscheidendes in ihrem Leben ändert, werden diese Menschen ewig im Getrenntsein von Gott, die Bibel nennt das Hölle, leben müssen. Aber diese Menschen da draußen sind Gott nicht egal. Es sind seine Menschen, die er geschaffen hat und die er liebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und deshalb wollen wir diese Menschen, die Gott liebt, auch lieben. Wie wollen wir das tun als Gemeinde? Indem wir die lebensverändernde Botschaft des Evangeliums in unserem Umfeld liebevoll verkündigen, es segnend beeinflussen und die weltweite Mission unterstützen. Das ist jetzt der konkrete Auftrag zur Evangelisation, zur Mission, zur Jüngerschaft. Und ich bin der Meinung, wir dürfen diesen Missionsauftrag nicht nur als einen Befehl von außen verstehen, der uns jetzt in die Pflicht nimmt und wir jetzt irgendwie zwanghaft den erfüllen müssen, weil er uns von oben diktiert wurde, sondern es geht hier eigentlich um ein inneres Existenzgesetz oder Lebensprinzip. Das heißt konkret, die Gemeinde kann nur bestehen und sich auch weiterentwickeln, wenn sie nicht aufhört, Jünger zu machen, wenn sie nicht aufhört, Menschen herauszurufen aus der Welt. Denn die Gemeinde hat von ihrem Wesen her einen missionarischen Charakter, weil sie ein Leib ist, der aus Menschen besteht, die herausgerufen wurden und die jetzt selbst wieder andere herausrufen. Das Wort für Gemeinde heißt ja Ekklesia. Wörtlich bedeutet das die Herausgerufenen. Und wir dürfen das nie vergessen, liebe Geschwister. Nur wenn die Gemeinde ihren Auftrag als herausrufendes Organ sozusagen erfüllt, kann sie als Gemeinde weiter existieren. Ich sehe da eine gewisse Parallele auch zwischen Gottes Auftrag in Genesis 1 seit fruchtbar und mehret euch und dem Missionsauftrag. Die zwei Aufträge sind sich ihrem Wesen nach ähnlich. Adam hat nicht allein einem Befehl gehorcht, sich gezwungen sozusagen, als er Eva als seine Frau erkannte. Er folgte sehr wahrscheinlich seiner Natur, die ihn anleitete, sich zu vermehren. Und genau so liegt es in dem Wesen der Gemeinde, sich zu reproduzieren. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Heilige Geist ein Geist des Zeugnisses ist. Bevor Jesus in den Himmel fuhr, sagte er seinen Jüngern damals zu warten auf die Kraft, die er senden wird. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, wie die Urgemeinde diesen Auftrag umgesetzt hat. Ihr Zeugnis begann in Jerusalem, am eigenen Ort. Und er breitete sich aus nach Judäa, die nächstliegende Umgebung, der Landkreis sozusagen. Und von dort nach Samaria, der benachbarte Landkreis. Und bis ans Ende der Welt. Und ich denke, die ersten Christen haben uns diesbezüglich ein Beispiel hinterlassen. Auch wir heute sind aufgefordert, Zeugen von Jesus Christus zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Aber Jesus sagt hier auch noch etwas. Ihr werdet Kraft bekommen. Ihr werdet ausgestattet, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Die Betonung liegt jetzt nicht darauf, dass ich hier etwas tun muss aus meiner eigenen Kraft, hinausgehen und versuchen, dann irgendwie ein Zeuge zu sein. Jesus sagt uns hier, ich sende dich und was ich brauche, ist deine Person, damit ich mich selbst bezeugen kann. Meine Kraft tritt in Aktion. Aber ich brauche dich. Stell dich mir zur Verfügung. Und ich denke, das ist hier wichtig zu verstehen. Wenn wir aus uns selbst heraus versuchen, Zeugen zu sein, werden wir äußerst frustriert werden. Oft vergessen wir, dass nicht wir es sind, die letztlich Zeugnis abgeben, sondern der Geist tut es durch uns. Er selbst muss durch mich Zeugnis ablegen. Nur dann bin ich ein wahrer, ein echter Zeuge, wenn der Geist durch mich auf Jesus hinweist. Und das beginnt in meinem Umfeld. In der Familie. In der Nachbarschaft. Am Arbeitsplatz. In der Schule, da wollen wir die lebensverändernde Botschaft des Evangeliums liebevoll verkündigen. Das Wort liebevoll ist mir da auch sehr wichtig. Nicht mit Druck und sozusagen schlagenden Argumenten, nicht von oben herab, sondern liebevoll, demütig, gewinnend, einladend. Und selbst wenn wir nicht immer Worte verwenden bei der Evangelisation, können wir allein durch unser Zeugnis unser Umfeld segnend beeinflussen. Wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben und zur Gemeinde gehören, haben wir auch den Heiligen Geist. Und der geht mit uns an jeden Ort, wo wir hinkommen. Das müssen wir mal vorstellen. Welch ein Potenzial, welche Ressource da ist. Und wenn der wirkt in unserem Leben, dann strahlt das etwas aus, auch wenn wir gar nicht so viele Worte machen. Franz von Assisi hat mal gesagt, predige das Wort alle Zeit, wenn notwendig, gebrauche dazu Worte. Unser Lebensstil muss einen Unterschied machen. Das ist die Grundvoraussetzung für die Evangelisation. Unsere Lebensausrichtung muss sich unterscheiden von der Lebensausrichtung der Menschen, die Gott nicht kennen, sonst merkt man gar keinen Unterschied. Wenn wir genauso materialistisch und geizig und knauserig und selbstbezogen und klägerisch sind wie die Welt, können wir nicht ein Zeugnis der Liebe Christi sein. Außerdem, meine Lieben, können wir nicht unser Umfeld mit der befreienden Botschaft des Evangeliums erreichen, wenn wir Menschen nicht interessant finden, wenn wir diese Menschen nicht lieben. Ebenfalls C.S. Lewis hat einmal gesagt, es gibt keine gewöhnlichen Leute. Wir haben noch nie mit einem Normalsterblichen gesprochen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeitet, verheiratet sind, die wir Kunst abfertigen und ausbeuten. Unsterbliche Menschen. Ewige Geschöpfe. Und die Frage ist, wo werden diese Menschen die Ewigkeit verbringen? Jede Person, mit der wir sprechen, beim Einkaufen, im Bus, im Flugzeug, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Kindergarten, beim Spazierengehen, beim Sport machen, über dem Gartenzaun, im Gespräch mit unserem Nachbarn. Diese Person, mit der wir sprechen, ist eine erstaunliche Schöpfung Gottes mit tausend interessanten Erfahrungen. Hinter jedem Mensch steht aber eine interessante Geschichte. Versuchen wir also gezielt, mit Menschen Kontakt zu knüpfen. Beten wir, dass Gott es bewirkt, dass aus einem sozialen Kontakt eine Beziehung werden kann und dass etwas von der Liebe Jesu, die in uns ist, von dieser Person wahrgenommen wird. Und letztlich lieben wir Gott durch unsere Liebe zu allen Menschen, auch durch die Unterstützung der weltweiten Mission. Liebe Geschwister, es ist Gottes Plan in der Weltgeschichte, dass Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Sprachen kommen, um Christus anzubeten und ihn als ihren größten Schatz erkennen und achten. Und wir sind überzeugt, die Zeit der Außenmission ist noch nicht vorbei. Und deshalb unterstützen wir als Gemeinde einige Missionare. Mission ist uns wichtig. Und es gibt noch viel braches Missionsland. Denken wir nur an das 1040-Fenster, an die ganze muslimische Welt. Wir wollen als Gemeinde gezielt dafür beten, dass sich Missionare finden, die bereit sind, auch auf schwierige Missionsfelder zu gehen. Das ist also der Auftrag, den wir für uns, für unsere Gemeinde formuliert haben, die Kurzversion, dieses Motto zusammengefasst haben. Und aus diesem Auftrag leitet sich die Vision ab, die auch auf diesem Flyer abgedruckt ist oder abgedruckt wurde. Die Vision, sie ist eine Zukunftsvorstellung. Eine Zukunftsvorstellung, die Leidenschaft und Motivation freisetzen kann. Sie ist sozusagen ein mögliches Szenario, wie der Auftrag konkret umgesetzt wird. Und deshalb beantwortet sie die Frage, was wollen wir erreichen? Natürlich ist ihre Umsetzung abhängig vom gegebenen Umfeld und auch von dem vorhandenen Potenzial. Man kann es auch so beschreiben, der Auftrag, er zeigt die Notwendigkeit und drängt zur Ausführung. Im Auftrag ist immer diese Push-Bewegung zu spüren. Die Vision dagegen, die zeigt uns die Dringlichkeit und zieht aufgrund der Not zur Umsetzung. Da haben wir also diese Pull-Bewegung. Das macht die Vision. Und sie hilft uns auch, die langfristige Ausrichtung nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben die Vision so formuliert: Wir wollen in den nächsten Jahren möglichst viele Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe mit der befreienden Wahrheit Gottes erreichen und ihnen helfen, leidenschaftlich Gott zu lieben, echte Beziehungen zu leben, geistlich zu wachsen, einander zu dienen und eine brennende Liebe für alle Menschen zu haben. Merkt ihr, die 5 Punkte unseres Auftrags, sie sind in der Vision enthalten. Und das ist unser Traum. Das wollen wir mit Gottes Hilfe in den nächsten Jahren erreichen, dass noch viele Menschen aus Fullingen, aus Ehningen, aus dem Echertstal, auch aus Reutlingen, egal woher sie kommen, egal welchen sozialen Status sie haben, wie alt sie sind, sie das Evangelium hören, dieses Evangelium, die Wahrheit Gottes annehmen. Und dann wollen wir ihnen als Gemeinde helfen, dass sie Anbeter werden, dass sie echte Gemeinschaft mit uns erleben und anfangen, geistlich zu wachsen, sich geistlich von innen nach außen zu verändern. Und wir wollen diesen Menschen dienen durch unsere Liebe. Und meistens sind gerade die jungen Christen dann auch so erfüllt mit dieser brennenden Liebe für Nichtchristen, dass sie dann wie so ein Motor wirken. Und so geschieht Reproduktion und Multiplikation. Am Mittwoch in unserer Gemeindeversammlung haben wir einen Fragebogen ausgeteilt. Und diejenigen, die nicht in der Gemeindeversammlung dabei waren, möchte ich ermutigen, diesen Fragebogen heute mitzunehmen und bis zum 12. März wieder abzugeben, ausgefüllt natürlich. Der Fragebogen enthält auch einige Fragen bezüglich unseres Auftrags und unserer Vision. Und es ist uns wichtig als Leiter zu wissen, wie ihr hinter dem Auftrag und der Vision steht. Der Fragebogen soll aber auch den Einzelnen, der sich schon mit diesem Auftrag und mit dieser Vision identifiziert, herausfordern, sich konkret zu fragen, wie kann ich mit meinen Gaben und mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, diesen Auftrag zu leben, den Gott uns hier durch sein Wort gezeigt hat, und die Vision zu fördern. Was ist meine Rolle in diesem Prozess? Ich möchte euch ermutigen, lasst uns gemeinsam vorwärts gehen. Jeder von euch ist wichtig, damit unser Auftrag gelebt und unsere Vision erfüllt wird. Und lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben, dass Gott auch hier in unserer Gegend noch viele Menschen retten will. Ich bete, dass Gott uns erfüllt mit seinem Geist und dass wir eine Gemeinde sind zur Freude. Lass uns beten. Lieber Herr, wir schauen in dein Wort und wir sehen, wie du immer wieder in der Geschichte Menschen und Menschengruppen gebraucht hast, um deinen Plan zu erfüllen. Und wir hier in der EFG Vullingen, wir sind sehr unterschiedliche Menschen, die du aus ganz unterschiedlichen Ecken zusammengerufen hast. Irgendwann mal in unserem Leben haben wir erkannt, wer du bist. Wir haben verstanden, dass du der Erlöser bist, dass du uns heil machst. Und wir sind zu dir gekommen und haben uns hier als Gemeinschaft gefunden, um gemeinsam geistlich zu wachsen, um erbaut zu werden, um einander zu dienen, aber auch um eine Stimme zu sein, die andere Menschen, die dich noch nicht kennen, herausruft, zu dir ruft. Und Herr, du weißt, wir haben unter Gebet diesen Auftrag formuliert und wir möchten als Gemeinde vorwärts gehen. Wir möchten diesen Auftrag leben, diese Vision fördern. Wir möchten nicht nur dahin vegetieren und irgendwie einen Status quo behalten, sondern hören, wie du uns weiterbringen willst und was du hier auch in dieser Gegend noch vorhast. Wir sehen in die Welt und merken, dass in Asien, in China, in der dritten Welt, in Brasilien viele Gemeinden entstehen, wie dort Erweckung geschieht. Hier in unserem christlichen Abendland ist wenig davon zu spüren. Und doch wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass du auch hier noch Menschen hast, die du rufen willst. Du liebst diese Menschen in Vullingen, in Reutlingen, im Echertstal. Ja, jeder Einzelne ist dir wichtig und vielleicht willst du uns und unsere Gemeinde dazu gebrauchen, damit sie das Evangelium hören und dich erkennen. Und wir machen uns schuldig, Herr, wenn wir uns nicht dir zur Verfügung stellen. Und so wollen wir das ganz bewusst tun. Gebrauche du uns und lass uns als Gemeinde Licht und Salz sein, hier an diesem Ort. Und dass du durch uns geehrt wirst, durch unsere Liebe zu dir, Herr. Wir möchten immer wieder über dich staunen und dich anbeten und auf dich hören und dir auch gehorchen. Und Herr, wir möchten dich auch ehren durch unsere Liebe zueinander, indem wir echte, authentische Gemeinschaft hier leben, indem wir einfach einander helfen, geistlich zu wachsen, indem wir einander ermuntern und ermahnen, auf diesem schmalen Weg zu bleiben und indem wir authentische Beziehungen leben. Und wir möchten dich auch ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen, indem wir nicht aufhören, diese befreiende Botschaft zu verkündigen, mit unseren Lippen, aber auch mit unserem ganzen Leben. Lass uns das wirklich verinnerlichen und einen Unterschied machen in dieser Welt, damit du verherrlicht wirst.